ARD Sounds.
Gregor, weißt du, was eine Fabel ist?
Ich bin zur Schule gegangen, Fritz, ja, deswegen weiß ich, was eine Fabel ist.
Also eine Fabel, eine kurze Geschichte, die dazu da ist, eine Lektion zu erteilen, aus der man etwas lernen kann. Meine Lieblingsfabel früher war immer von dem Fuchs und den Trauben.
Der an die Trauben ran möchte,
und,
aber...
Genau, und dann sagt er, ah nee, doch nicht, es waren bestimmt sauer, als er sie nicht erreichen kann. Aber möglicherweise, Gregor, gibt's eine neue Fabel, die... noch dramatischer ist,
als meinst, die wir bisher hatten. Na, also die meisten Fabeln, habe ich irgendwie im Kopf, stammen ja noch so aus der Zeit des antiken Roms oder so. Und jetzt auf einmal, nach 2000 Jahren, sagen wir, wir haben jetzt was Neues gelernt.
Eine neue Fabel, genau. Wir stecken mittendrin. Und zwar in der Geschichte rund um ein KI-Modell, das auch den passenden Namen hat, Claude Fable 5. Also das neue Modell von Claude Fable. Und genau wie klassische Fabeln ist diese Geschichte sehr kurz gewesen. Das Modell ist vor ein paar Tagen rausgekommen und jetzt schon wieder verschwunden, und zwar auf höchst dramatische Art und Weise. Und möglicherweise gibt es die eine oder andere Lektion, die wir hier lernen können.
Also es waren einige sehr verrückte Tage, wie das oft ist in der KI-Welt. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da nicht alles mitbekommen habt oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt eigentlich das meiste mitbekommen, selbst dann habt ihr wahrscheinlich jede Menge Fragen. Wir haben die auch, und deswegen haben wir uns diese Woche gesagt, wir beschäftigen uns nicht mit dem, was bei Apple los ist, nicht mit dem, was bei Elon Musk und SpaceX los ist, der an die Börse gegangen ist. Also es gibt so viel, über das man sprechen könnte, aber wir sprechen über die Nummer 1 KI-Story. Seit vielleicht Monaten, seit eventuell Jahren, die USA sperren zum ersten Mal ein KI-Modell für alle Nicht-Amerikaner. Und was bedeutet das jetzt für uns?
Ja, wir reden darüber, was genau da jetzt eigentlich gerade passiert ist bei Anthropic, der Firma hinter Claude, und bei Claude Fable und bei der US-Regierung. Wir fragen uns, wer in Zukunft eigentlich noch die beste KI nutzen darf und wer aus dieser ganzen Geschichte, aus diesem Verbot für Nicht-Amerikaner am Ende jetzt die Gewinner und die Verlierer sind. Und dann fragen wir uns natürlich, wie schaffen wir es, dass Europa hier am Ende nicht einer der ganz, ganz großen Verlierer in dieser Geschichte sein wird.
Das ist der KI-Podcast, nach wie vor verfügbar, auch für Menschen außerhalb der USA. Ich bin Gregor Schmalzried.
Und ich bin Fritz Espenlaub.
Und lieber Fritz, lass uns einmal diese ganze verrückte letzte Woche vielleicht Revue passieren lassen. Und zwar, es fing alles an mit dem KI-Podcast, nämlich Dienstag früh in der Nacht von Montag auf Dienstag. Da ist nicht nur die letzte Folge des KI-Podcasts veröffentlicht worden, sondern auch das neue KI-Modell Claude Fable 5 und gleich noch ein anderes KI-Modell, Claude Mythos 5. Und über Mythos haben Marie und ich schon vor einigen Wochen in einer Folge gesprochen. Das war nämlich damals das KI-Modell, das Anthropic angekündigt hat, aber nicht veröffentlicht. Und zwar aus Sicherheitsgründen. Sie haben gesagt, hey, liebe Leute, wir haben ein KI-Modell entwickelt. Das ist wahnsinnig smart. Das ist so schlau wie bisher nichts anderes, so fähig wie bisher nichts anderes in dem Bereich. Deswegen trauen wir uns gar nicht, das zu veröffentlichen. Es wäre ein viel zu hohes Sicherheitsrisiko. Alles, was wir tun, ist, dieses Modell einigen ausgewählten Partnern zur Verfügung zu stellen. Und jetzt, letzte Woche, gab es ein Update dazu. Sie haben gesagt, erstens, wir haben dieses Modell noch besser gemacht. und zweitens, es gibt eine Version dieses Modells, das jetzt tatsächlich zur Veröffentlichung bereit ist. Und das heißt eben nicht Claude Mythos, sondern Claude Fable. Also wir haben uns von dem Mythos ein bisschen downgegradet,
genau,
auf die Fabel.
Die kleine Version vom Mythos sozusagen.
Und das ist auf einmal tatsächlich da zum Ausprobieren. Und das haben wir ja auch ausprobiert.
Ja, das kam raus und ich war natürlich sehr, sehr neugierig, wie wir alle wahrscheinlich, weil bei dieser ganzen Geschichte rund um Mythos habe ich mich natürlich erinnert gefühlt an, ne, damals, als OpenAI GPT-2 war das, glaube ich, auch nicht veröffentlichen wollte anfangs und gesagt hat, das ist viel zu gefährlich und alles hochriskant. Und ich dachte mir natürlich auch so, okay, macht jetzt Anthropic im Grunde genommen denselben Marketing-Trick, was steckt da dahinter? Und hab's dann ausprobiert und ich glaube, man kann guten Gewissens sagen, Gregor, da steckt was dahinter. Also es ist ein wirklich sehr, sehr, sehr gutes KI-Modell, was Anthropic da veröffentlicht hat. Für mich persönlich glaube ich wieder mal so einen Moment, die gibt es ja ab und zu, wo ich das Gefühl hatte, so, es ist das beste Modell, das ich bisher je genutzt habe.
Ja.
Und zwar mit Abstand. Also es ist wirklich wie so ein, vor allem wenn man eben codet, ich glaube, da merkt man erst den Unterschied. Also wenn man vom Text weggeht und wirklich zu so Programmierprojekten geht, es ist wie so ein, ja, 3D-Drucker für eigentlich jedes Projekt, das du gerne machen möchtest.
Ich glaube, das ist ziemlich wichtig, den Punkt mal kurz zu machen, weil viele Menschen nutzen KI ja vor allem für Alltagsaufgaben, E-Mails schreiben, Texte zusammenfassen und sowas, vielleicht Sachen recherchieren. Bei solchen Sachen ist es so, da macht es ehrlicherweise schon seit einem Jahr kaum einen Unterschied, welches Modell ich benutze. Also die Verbesserungen sind nicht mehr so gigantisch. Auch zum Beispiel das aktuelle Modell von Mistral, der europäischen Alternative, das kann solche Alltagssachen super erledigen. Da braucht man auch diese ganz großen schweren Tanker von einem Modell nicht. Aber was so komplizierte Aufgaben angeht, wenn es auf einmal um super viele Daten geht, schwierige Strukturen, durch die die KI sich durch navigieren muss oder einfach Probleme, zu denen es keine einfache Antwort gibt, da merkt man diesen Unterschied dann manchmal schon. Und wir haben uns auch über die letzten Tage, als das noch da war, das Modell, immer wieder so Sachen hin und her geschickt und gesagt, oh, ich habe jetzt übrigens das mit Fable gemacht und das funktioniert auch. Also ich habe von dir, glaube ich, noch ein paar Sachen, die muss ich noch aufmachen. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen.
Also was ich sagen kann, es ist das erste Mal, dass ich tatsächlich das Erlebnis hatte, ich setze mich hin über, und ich glaube, es waren am Ende 2 oder 3 Tage, und baue immer weiter an einem Projekt. Also ich hatte so eine Sache, die ich einfach ausprobieren wollte. Ich bin da irgendwie durch unser Promptables ist bei mir die Nostalgie wieder losgegangen, was so alte Pokémon-Spiele angeht. Also wo man rumgeht und so Monsterchen fängt und in der Welt sich bewegt und miteinander kämpft und all diese Dinge. Und dann dachte ich mir, okay, ja, keine Ahnung, vielleicht baue ich mal so eine mini kleine Sparversion von so einem alten Pokémon-artigen Spiel für mich selber. Und es hat gut gestartet und es hat dann einfach nicht aufgehört. Also ich konnte, das war das Interessante. Oft ist es bisher so gewesen in meiner Erfahrung bei solchen Projekten, dass irgendwann dieses Coding-Projekt ein bisschen an seine eigenen Grenzen gestoßen ist. Dass es zu groß geworden ist, dass die KI angefangen hat, sich selber zu verirren und zu verheddern in dem, was sie bisher gemacht hat und den Überblick verloren hat. Und mit Claude Fable war es so, dass tatsächlich ich mir wirklich wünschen konnte, was ich wollte und wirklich jedes Level neu bauen und neue Monster entwickeln und neue Hintergrundgeschichten und Storylines einbauen und neue Figuren. Und das hat die wirklich maßgeschneidert in dieses Spiel reingebaut. Und es ist jetzt so vom Umfang, also diejenigen, die früher solche Spiele am Gameboy oder sowas gespielt haben, können sich ja noch an den Umfang erinnern. Es steht vom Umfang her so einem klassischen, ja zum Beispiel Pokémon-Spiel in nichts nach. Und das ist schon wirklich beeindruckend für mich. Also das ist was, was man mal eben so nebenbei, das war nicht mal die volle Aufmerksamkeit, die ich dem gegeben habe, sondern immer so
ein
Prompt und dann habe ich es rechnen lassen im Hintergrund.
Das braucht dann ja auch immer eine Weile.
Genau.
Also teilweise so 20, 30 Minuten oder noch länger sitzt das an irgendwas und dann irgendwann meldet es sich und sagt, hallo übrigens, ich hätte jetzt diesen Schritt erledigt, brauchen wir noch irgendwas?
Ganz genau, genau. Man schickt das dann immer eben mit einer neuen Idee auf den Weg und irgendwann meldet es sich. Und jedes Mal habe ich eigentlich damit gerechnet, wenn ich dann dieses Spiel wieder aufmache, dass es dann crasht, dass es dann nicht mehr funktioniert. Das habe ich immer erwartet, weil das eben schon so oft in der Vergangenheit passiert ist, dass ich einem Modell irgendeinen Auftrag gebe, dann kommt das zurück, ist total motiviert, sagt, ich habe jetzt irgendwie total toll diesen Auftrag umgesetzt und dann öffnest du das eigentliche Projekt und nichts funktioniert mehr.
Ja.
Und bei Fable hat einfach alles immer funktioniert und deswegen ist diese Welt auch so groß geworden, weil ich versucht habe, das halt so lange zu pushen, bis es dann irgendwann irgendwo an seine Grenzen kommt. Aber ich glaube, da müsste man nochmal mit einem um einiges größeren und vielleicht auch seriöseren Projekt rangehen, als ich das gemacht habe.
Ja, ich glaube, also wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo die Technik der KI selber gar nicht mehr das Limit ist, sondern es ist vor allem im richtigen Moment vielleicht die richtige Idee zu haben. Also ich hatte auch ein Projekt, was sehr groß geworden ist und irgendwann waren das zu viele Elemente, sodass es ewig gebraucht hat, um zu laden. Und dann habe ich der KI gesagt, wäre das jetzt der Moment, um vielleicht eine andere Struktur dafür zu finden oder das irgendwie anders aufzubauen? Und dann meinte es, ja, absolut, hier wäre ein Vorschlag. Und dann hat es das auch gemacht. Also es ist schon wahnsinnig smart, dieses Modell. Sicherlich das smarteste, was wir bisher benutzt haben. Wir haben es nicht ausprobiert, Biologiefragen zu lösen, denn das funktioniert nicht. Also es gab das lustige Phänomen, dass wenn man zum Beispiel sowas gefragt hat wie, erklär mir mal, wie funktioniert eigentlich die Zelle oder so, so. Ja. Da hat das Modell abgeblockt und stattdessen weitergeleitet zu Claude Opus 4.8, also dem zweitneuesten Modell. Und das sind eben diese Sicherheitsmaßnahmen, die Anthropic da eingebaut hat. Weil dieses Modell soll im Bereich Cybersicherheit und im Bereich Biowaffen so fähig sein, dass man aktuell lieber dafür sorgen wollte, dass gar niemand das dafür benutzen kann, außer eben den ausgewählten Partnern, die das richtige Claude Mythos bekommen haben. Also falls ihr euch nochmal fragt, was der Unterschied zwischen den zwei Claude Mythos ist, das komplette Ding, was erstmal alles kann, mehr oder weniger. Da sind auch Sicherheitsmaßnahmen drin, aber keine sehr strengen. Und das wird aktuell größtenteils von Behörden und einigen großen Unternehmen eingesetzt, um sich erstmal zu wappnen gegen diese neue Realität. Und dann gibt es Claude Fable. Das ist die gleiche KI, aber mit eben sehr starken Sicherheitsmaßnahmen, die solche Fragen gar nicht erst beantworten, sondern direkt abblocken.
So, und in einer normalen Welt würden wir jetzt wahrscheinlich eine komplette Folge machen, wo wir über diese Sicherheitsmaßnahmen reden, wo wir lustige Anekdoten erzählen, wo wir berichten von unseren Versuchen, diese Sicherheitsmaßnahmen vielleicht zu umgehen und möglichen interessanten und witzigen Erlebnissen dabei.
Alles, über das wir bisher gesprochen haben, könnte eine komplette Folge sein, aber diese Folge ist jetzt vorbei.
Wir könnten weitermachen, aber das ist leider nicht mehr die Welt, in der wir leben, weil Claude Fable gibt es nicht mehr. Also es gibt es natürlich schon noch, aber es ist nicht mehr öffentlich verfügbar. Und zwar für niemanden mehr. Und das kam dann als News Freitag in der Nacht. Freitag in der Nacht hat zu deutscher Zeit, im USA wird das Freitagnachmittag ungefähr gewesen sein, hat Anthropic verkündet, dass die US-Regierung von Anthropic verlangt hat, aufgrund einer vermeintlichen Sicherheitslücke, den Zugang von Menschen ohne amerikanische Staatsbürgerschaft zu diesem Modell komplett zu unterbinden, was für Anthropic eigentlich nur auf eine einzige Art und Weise möglich war, sagt die Firma, nämlich dieses Modell komplett offline zu nehmen und niemanden mehr reinzulassen.
Ist ja auch völlig logisch. Also wie soll man denn auf einmal für jede einzelne Person die Staatsbürgerschaft überprüfen? Das geht nicht, ja.
Und der Grund dafür ist natürlich jetzt nicht, dass die US-Regierung sagt, der Fritz Espenlaub soll da nicht seine Pokémon-Fanprojekte, Hobbyprojekte machen, sondern eben genau das, was wir jetzt schon angeteasert haben, sind genau diese Cyberfähigkeiten, die Anthropic ja eigentlich meinte, im Griff zu haben mit diesem öffentlich verfügbaren Modell. Aber ja, die US-Regierung sieht das anders.
Ja, wir haben seitdem ein paar zusätzliche Infos dazu gekriegt. Die Transparenz jetzt an der Stelle, wir nehmen auf am Sonntagabend und diese Folge geht online in der Nacht von Montag auf Dienstag. Das heißt, es kann natürlich jederzeit sein, dass noch was Neues passiert ist. Es gibt Berichte aus dem Wall Street Journal und von Axios und von Politico, die da Insider-Informationen wohl bekommen haben und die greifen alle nicht wirklich ineinander. Also es ist bisher nicht wirklich eindeutig, was eigentlich los ist. Es gibt so ein paar mögliche Interpretationen dieser Geschichte. Also ich sag mal, die Geschichte der US-Regierung, des Trump-Kabinetts, das sieht in etwa so aus, dass sie aufmerksam gemacht wurden auf ein Sicherheitsrisiko in Claude Fable, dass man nämlich, wenn man weiß wie, diese Sicherheitsschranken, die da eingebaut wurden, einfach umgehen kann und dann eben doch Zugriff zu den besonders starken Cyberfähigkeiten bekommt. Daraufhin hätte die US-Regierung sich an Anthropic gewendet, Anthropic hätte gesagt, wir haben kein Interesse daran, da irgendwas zu ändern und daraufhin wurde gesagt, so, jetzt nehmt ihr das offline.
Also das ist die Darstellung der US-Regierung.
Genau. Die macht nicht wirklich Sinn. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also es gibt ein paar Sachen, die unlogisch sind. Unter anderem das Claude Mythos, ja, das Modell, was ja ganz ohne Sicherheitsmaßnahmen gerade raus oder ohne diese strengen Sicherheitsmaßnahmen rausgegeben wurde, auch mittlerweile nicht mehr genutzt werden darf von Nicht-US-Amerikanern. Und bei dem spielt es ja keine Rolle, ob man das irgendwie überlisten kann oder nicht.
Ganz grundsätzlich für mich die große Irritation, Gregor, ist überhaupt diese Unterscheidung in US-Amerikaner und Ausländer und Nicht-US-Amerikaner. Weil wenn tatsächlich die Sorge diejenige ist, die die Regierung offiziell angibt, nämlich, dass es irgendwie missbraucht werden kann, dieses Modell für Angriffe, dann sollte doch eigentlich die Anordnung sein, dass eigentlich genau das gemacht wird, was jetzt passiert ist, nämlich, dass niemand mehr das Modell nutzen kann. Aber zu sagen, nur noch Ausländer dürfen das nicht nutzen, nur noch nicht US-Amerikaner dürfen das nicht benutzen, das irgendwie erschließt sich mir nicht. Also ich würde es verstehen, wenn der offizielle Grund wäre, ja, wir wollen einfach einen Vorteil haben als Land gegenüber einem nationalistisch-populistisch definierten Ausland, was ja in dem Fall auch absurderweise die eigenen KI-Researcher in den USA beinhalten würde, die keine US-Staatsbürgerschaft haben
und
die
bei auch
Topic arbeiten, zum Beispiel jetzt irgendwie ihr eigenes Modell nicht mehr benutzen dürfen. Also das würde irgendwie noch plausibel sein, aber so diese Sicherheitsargumentation und dann diese Unterscheidung in Staatsbürger und Nicht-Staatsbürger, die ist irgendwie auch schon in sich ein bisschen widersprüchlich.
Deswegen gibt es ja auch noch eine zweite Möglichkeit, was da los ist. Und das ist nämlich, dass wir hier eine Art strategischen Schritt sehen der US-Regierung, dass die sagen, das ist ein sehr mächtiges KI-Modell. Wir möchten eigentlich, dass nur Amerikaner Zugriff auf die mächtigsten KI-Modelle bekommen. Da sind wir jetzt im Bereich der Spekulation, aber konkret im Bericht von Axios zum Beispiel, dem Nachrichtenmagazin, klingt es ein wenig an, als sei das, was hier gerade aufgebaut wird, eine Art, naja, Lizenzsystem. Und als müsste halt in Zukunft jedes Modell erstmal von der US-Regierung genehmigt werden und die entscheiden dann, was sie eigentlich damit anstellen dürfen und sollten. So. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit und die ist nicht weit hergeholt, weil viele werden sich erinnern, dass Anthropic ja schon mal Stress hatte mit der US-Regierung, nämlich ein paar Monate vorher. Da ging es um das Verteidigungsministerium und um die Frage, ob das Verteidigungsministerium in den USA oder das Kriegsministerium, wie es ja jetzt wohl heißt, auch beispielsweise Anthropic-Modelle für Massenüberwachung oder für autonome Waffensysteme einsetzen könnte, rein theoretisch. Und Anthropic hat sich da quergestellt und da gab es entsprechend dann darauf folgend einiges an Streits, die immer noch laufen, ja, auch teilweise juristisch. Und dazu passt jetzt zum Beispiel, dass in diesem aktuellen Streit in Politico es heißt, dass die US-Regierung meint, sie hätten versucht, Anthropic-Chef Dario Amodei zu erreichen, ja, um das mit ihm zu klären. Und er sei auf einem, Zitat, Wellness-Trip gewesen, worauf Anthropic sagt, das sei absolut falsch. Also es ist jetzt auch schon ein bisschen irgendwie eine Schlammschlacht geworden zwischen diesen zwei Seiten und vielleicht auch einfach eine Fortführung von dem Streit, der schon seit einer Weile läuft. Also das sind so die drei möglichen Gründe. Ja, erstens ist es wirklich einfach nur eine Sicherheitslücke. Zweitens geht es hier um eine Art strategische Positionierung der USA im Gegensatz zum Rest der Welt. Oder drittens mag diese Regierung einfach nur Anthropic nicht.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es am Ende vielleicht auch irgendeine seltsame Mischung aus allen drei Gründen ist. Also mein Eindruck ist nicht, dass die aktuelle US-Regierung immer super perfekt alles durchdenkt, was sie macht und mit irgendwie einer geeinten strategischen Vision und Stimme agiert. Mhm. Aber am Ende ist es vielleicht auch fast ein bisschen irrelevant, jetzt mal aus unserer europäischen Perspektive oder aus Perspektive der Welt und sicherlich auch aus der Perspektive von Anthropic, was jetzt genau der exakte Grund ist, weil die Konsequenzen, die bleiben ja in jedem Fall gleich. Mhm. Und die große Frage ist jetzt natürlich,
was sind diese Konsequenzen?
Wie geht das Ganze weiter?
Ja, weil das Einzige, was wir einigermaßen sicher wissen gerade, ist wahrscheinlich, dass es nicht so bleiben wird, wie es gerade ist. Also du hast schon gerade gesagt, diese Regel, dass da nur nicht US-Amerikaner ausgeschlossen werden, das ist einfach nicht umsetzbar. Also ehrlich gesagt, das wird wahrscheinlich einfach nicht gehen. So, es wird in irgendeiner Form eine Weiterentwicklung geben. Das, was jetzt gerade passiert, ist als Status quo nicht tragfähig, würde ich einfach mal sagen. Das bedeutet, auf irgendwas muss es hinauslaufen und da gibt es auch ein paar mögliche Szenarien, die vielleicht ein bisschen damit zu tun haben, worum es eigentlich geht. Fritz, was meinst du, könnte denn als nächstes passieren oder, wer weiß, vielleicht schon Dienstag früh passiert sein, wenn diese Folge herauskommt?
Also eine Sache muss man bei eigentlich allem, was politisch in den USA aktuell passiert unter dieser Regierung, immer als erstes bedenken, nämlich es kann jederzeit alles vollständig rückgängig gemacht werden. Mhm. Also Leute nennen das ja Taco, Trump always chickens out. Das bezieht sich mehr auf internationale Beziehungen und das Verhandeln mit anderen Ländern.
Haben wir bei den Zöllen öfter gehabt zum Beispiel.
Genau, gegenüber Firmen im eigenen Land mag das anders sein. Aber natürlich ist es überhaupt nicht ausgeschlossen, dass bis dieser Podcast rauskommt, Fable wieder da ist, alle wieder sagen, okay, war irgendwie gar nicht so schlimm oder irgendwelche Erklärungen kommen oder was auch immer. Oder dass einfach nur eine Drohgebärde war, die dann funktioniert hat und es im Hintergrund irgendeinen Deal gibt, das weiß man natürlich dann alles nicht im Einzelnen.
Wir werden euch übrigens auch ganz oben in die Shownotes, sollte noch was passiert sein in den 24 Stunden zwischen Aufnahme und Veröffentlichung, da einen Satz und Link mit dazu schicken. Dann könnt ihr auf jeden Fall das direkt abchecken.
Also das ist Szenario 1, quasi die Regierung macht vielleicht unilateral, vielleicht irgendwie in Absprache mit Anthropic diesen Schritt rückgängig. Szenario 2 wäre, insofern ähnlich, dass vielleicht auch Fable wieder nutzbar wird, aber möglicherweise eben nicht für alle. Mhm. Also du hast gerade gesagt, es ist super schwierig, das durchzusetzen, dass nur US-Amerikaner das nutzen können. Einerseits mag das sein, andererseits kann man da durchaus auch Infrastruktur aufbauen, dass es eine klarere Regelung gibt, dass zum Beispiel nur noch an Firmenkunden dieses Modell ausgeliefert werden kann, die möglicherweise registriert sein müssen in den USA oder wie auch immer. Also das ist ja viel, viel denkbar.
Oder auch sowas wie, dass halt manche Länder den Zugriff erhalten und andere Länder nicht. Oder dass man sich bewerben muss auf eine Lizenz. Oder dass es eine Blacklist gibt von Usern, Unternehmen und so weiter, die nicht auf diese KI-Modelle zugreifen können. Also wir wissen das alles nicht, weil wir am Anfang stehen von dieser Entwicklung. Wir wissen nur, dass es nicht wirklich Sinn macht, was die US-Regierung gerade fordert. Das bedeutet, irgendwas wird da sich noch weiterentwickeln. Und es ist nicht so weit hergeholt, würde ich sagen. Also es ist nicht so weit hergeholt, die Vorstellung, dass nicht jedes KI-Modell von jedem benutzt werden kann, weil das passiert jetzt schon mit dem richtigen Claude-Mythos. Das richtige Claude-Mythos ist ja gerade auch schon eingeschränkt nur nutzbar. Und übrigens auch fast alle Organisationen und Unternehmen, die das richtige Claude-Mythos nutzen dürfen, sitzen in den USA. Es gibt auch in Europa beispielsweise die Europäische Cybersicherheitsbehörde, die Teil von diesem großen Anthropic-Projekt ist und Claude Mythos nutzen darf. Wenn wir die Nachricht eigentlich ernst nehmen und richtig verstehen, dann dürften die jetzt auch gerade da keinen Zugriff mehr darauf haben.
Ja, das ist was mich tatsächlich in letzter Zeit viel beschäftigt. Die Frage, ob diese Phase, wo die ganze Welt, die Öffentlichkeit in relativ kurzem zeitlichen Abstand nach den KI-Firmen selbst direkten Zugriff auf die beste KI der Erde bekommt, also auf die Frontier-Modelle. Also ich frage mich, ob nicht diese Zeit irgendwann ein Ablaufdatum hat und an ihr Ende kommen wird, diese geschichtliche Phase. Und der Trend sozusagen dann tatsächlich dahin geht, dass diese besten Modelle, so wie Mythos, wie du gerade gesagt hast, einem zunehmend möglicherweise immer exklusiveren Kreis von Firmen und Personen zur Verfügung stehen. Und vielleicht am Ende in einer Welt, die immer nationalistischer wird und in der die USA eben auch zunehmend jetzt gerade anfangen, KI auch als strategisches Asset zu erkennen und zu behandeln, möglicherweise auch wirklich dann nur noch irgendwann in den USA verfügbar ist und nicht mehr außerhalb.
Ja, und damit sind wir so im dritten möglichen Szenario und das ist Abschottung. Also wirklich, dass die USA sagen könnten, sie behandeln jetzt diese sehr starken KI-Modelle, wie sie auch die Atombombe behandeln würden und entwickeln das nur für sich selbst. Und wenn jemand anderes versucht, etwas zu entwickeln, das sehen wir gerade im Iran zum Beispiel, könnten sie Gegenmaßnahmen ergreifen. Das ist extrem spekulativ. Ich glaube auch, dass das die unwahrscheinlichste von den drei Möglichkeiten ist. Aber ich sag mal, nach dieser Woche scheint das zumindest ein Stück weit greifbarer, dieses Szenario. Was ich vielleicht noch wichtig finde, ist, dass egal welches Szenario eintritt, auch wenn es das erste ist, also das, wo die USA relativ schnell wieder einen Rückzieher machen und sagen, okay, das ist jetzt wieder draußen. Ich glaube, selbst dann hat sich alles verändert. Ja. Weil das ist jetzt ein Präzedenzfall. So, die US-Regierung hat das jetzt einmal gemacht, hat jetzt einmal gesagt, hier kommt ein neues KI-Modell auf den Markt, aber wir verbieten wieder den Zugang und zwar konkret verbieten wir den Zugang fürs Ausland. Und das bedeutet natürlich, jedes Unternehmen, tatsächlich auch in den USA, aber natürlich noch viel stärker außerhalb der USA, muss sich jetzt sehr genau überlegen, was bedeutet das eigentlich für meine KI-Strategie, für meine digitale Infrastruktur, wenn wir eine US-Regierung haben, die in so einem Fall möglicherweise eingreift. Und das ist die neue Realität, in der leben wir jetzt schon, egal was in den nächsten Tagen und Wochen passiert.
Das Stichwort hier ist auch einfach Erwartungssicherheit. Also es ist irrelevant, ob die Strategie der USA da jetzt tatsächlich stringent und in sich selbst konsistent ist. Also auf der einen Seite behandelt man KI wie eine Atombombe, auf der anderen Seite sagt man, naja gut, aber die Nvidia-Chips, die können wir trotzdem vielleicht mehr nach China exportieren, als wir das früher gemacht haben. Also das macht alles irgendwie noch nicht so hundertprozentig Sinn. Aber das ist auch wiederum aus unserer europäischen Perspektive egal, weil aktuell sind wir halt auf diese amerikanischen Modelle insofern angewiesen, dass wir halt keine eigenen haben, die damit mithalten können. Und allein der Fakt, dass die US-Regierung jetzt bewiesen hat, dass sie überhaupt nicht davor zurückscheut, da wirklich einzugreifen und Zugänge einfach kurzerhand zu sperren, der sollte uns, glaube ich, schon durchaus sehr, sehr nachdenklich machen.
Dann denken wir doch mal nach. Fritz, wer gewinnt denn und wer verliert denn jetzt in diesem Szenario? Das ist ja immer ganz lustig, die Welt so ein bisschen aufzuteilen in zwei Seiten. Erster Verlierer, was meinst du? Wer steht nicht mehr so stark da wie vor einer Woche?
Also zum einen würde ich sagen, ganz offensichtlich Anthropic selber, muss man sagen, dass das eine Firma ist, die gerade noch ihren IPO, ihren Börsengang angekündigt hat und trotz allen Irrungen und Wirrungen mit dem Pentagon ja doch wirklich auch an der Spitze der KI-Welt stand und für die jetzt die Welt gerade ganz anders aussieht. Also wenn dein Modell mal ebenso verboten wird für die Öffentlichkeit oder für das Ausland, in dem ja unglaublich viele deiner zahlenden Kunden sitzen, auf den Profiten, die du mit denen machst, ja auch deine Bewertung basiert, mit der du eigentlich an die Börse gehen wolltest, das ist nichts, was du als Unternehmen möchtest.
Das ist sicher auch der Grund, warum das dritte Szenario, über das wir gerade gesprochen haben, also dass die USA sich komplett abschotten, auch noch so unwahrscheinlich ist. Weil, also auch, ja, okay, die USA sind der größte Markt für diese KI-Modelle, ganz klar, aber sie sind nicht der einzige Markt. Und diese Billionenbewertung, mit der Anthropic wahrscheinlich an die Börse gehen möchte, die funktioniert nicht, wenn man sagt, ach so, wir können unsere neuesten, besten KI-Modelle übrigens nur in ein einziges Land verkaufen, nämlich in unser eigenes. So.
Ja, wobei das kommt natürlich eben drauf an. Also Verteidigungsunternehmen, Rüstungsunternehmen sind teilweise auch sehr wertvoll und hoch bewertet und profitabel und stehen ja unter allen möglichen Ausfuhrbeschränkungen und Restriktionen und Regierungskontrollen. Die fundamentale Unklarheit, die halt wirklich hier im Herzen dieser Sache liegt, ist, wird sich diese Technologie KI, diese großen Sprachmodelle von Anthropic am Ende eben eher verhalten wie eine in Anführungszeichen normale Technologie oder wird es was sein, was am Ende vielleicht doch eher wie ein Rüstungsunternehmen aussieht? Und wenn es Zweiteres sein sollte, dann kommen wir, glaube ich, Gregor, zum zweiten großen Verlierer dieser ganzen Geschichte. Und das sind ja eigentlich alle anderen KI-Firmen.
Also OpenAI und Google und so weiter, die wollen ja auch ihre KI in die ganze Welt verkaufen und wollen auch Modelle bauen, die genauso stark sind wie Claude Mythos, sind teilweise wahrscheinlich schon relativ kurz davor. Wenn die jetzt die gleichen Probleme bekommen, dann sind die natürlich auch Verlierer. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht genau wissen, ob die USA jetzt, ob die Trump-Regierung jetzt konkret einfach nur ein Problem mit Anthropic hat oder grundsätzlich mit allen Modellen dieser Art. Da, das muss man sagen, gehen die Meldungen auch bisher durcheinander. Wir wissen das ehrlich gesagt nicht wirklich. Das heißt, ob die jetzt Gewinner oder Verlierer sind, müssen wir ein bisschen abwarten. Aber wahrscheinlich sind die auch nicht allzu glücklich, wäre meine Vermutung. Einfach nur über die Unsicherheit, die jetzt hierdurch entsteht. Und wenn das so kommt, dann ist es vielleicht auch nicht absurd, sich aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, die USA an sich sind der Verlierer in dieser Geschichte. Also ich habe da eine Expertin auf LinkedIn gesehen, nämlich Marie, unsere Podcast-Kollegin, die hat in einem Post auf LinkedIn gesagt, dass sie in diesem Fall auch sieht, dass es ein interessantes Argument für Regulierung ist auf einmal. Also es gibt ja oft viel Streit über die europäische Art und Weise, KI zu regulieren und da relativ streng zu sein verhältnismäßig. Aber zumindest kann man sagen, ist bei uns nicht das los, was in den USA los ist, nämlich, dass die Regierung mehr oder weniger spontan und scheinbar willkürlich solche Entscheidungen trifft. Und das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt gut für den Innovationsgeist, wenn die USA auf einmal Sicherheit und Planbarkeit sozusagen aus dem Fenster werfen und sagen, ach so, ja, wir mögen dieses Modell jetzt nicht, deswegen lässt sich das nicht mehr veröffentlichen und damit kein Geld mehr verdienen. Die USA würden ja auch, vielleicht noch ein Punkt dazu, ein bisschen Softpower abgeben auf der ganzen Welt. Also es ist ja aus amerikanischer Sicht auch gar nicht so schlecht, wenn die ganze Welt auf amerikanische Modelle angewiesen ist, weil man dann ja selber mitformen kann, wie es diesen Ländern geht. Und wenn man einfach sagt, wir geben euch diese Modelle gar nicht mehr, naja, dann gibt man ja auch ein Stück weit Macht ab. So, amerikanische Rüstungsunternehmen exportieren ja auch nach Europa.
Ja, interessant, Gregor, dass du gerade schon Europa angesprochen hast, was natürlich jetzt für mich als Europäer so eigentlich der wichtigste Player hier ist, bei dem ich wissen will, ob das jetzt hier ein Verlierer oder ein Gewinner in der Sache ist. Und es klang bei dir gerade ein bisschen so durch, dass unter bestimmten Umständen vielleicht am Ende sogar Europa irgendwie vielleicht von dieser ganzen Sache ja auch profitieren könnte. Und dem würde ich eigentlich gerne zustimmen. Und ich glaube, von der Grundlogik stimmt das. Also Erwartbarkeit, Planbarkeit für Unternehmen ist ein gigantischer Standortvorteil, den meines Erachtens Europa viel stärker noch betonen könnte, gerade im Vergleich zu den immer chaotischeren USA. Das Problem ist halt, dass aktuell die Erwartbarkeit und die Planbarkeit in Europa so aussieht, dass ich damit planen kann, dass erstmal nicht viel geht. dass erstmal alles relativ lange dauert, dass relativ wenig Rechenzentren dastehen im Vergleich zu anderen Orten auf der Welt, dass Energie teilweise sehr viel kostet oder auch einfach nicht so viel verfügbar ist und dass ich mich dann doch am Ende einfach mit mehr Regulierung, teilweise guter, teilweise vielleicht auch nicht immer so notwendiger Regulierung rumschlagen muss als anderswo. Und jetzt, wenn wir uns wirklich nur diesen aktuellen Moment angucken und uns überlegen, was heißt es für Europa, wenn eins der besten Modelle oder die besten Modelle künftig nicht mehr oder nicht mehr ohne weiteres für uns zugänglich sind, dann glaube ich, stehen wir da als sehr großer Verlierer da in dieser Geschichte. Dann sind wir da fast so der Kollateralschaden in diesem Streit zwischen Anthropic und der US-Regierung, weil natürlich, wenn diese Modelle, die sind ja schon sehr gut, die werden noch besser werden. Also nichts deutet darauf hin, dass die Fähigkeiten dieser Modelle tatsächlich weniger schnell sich weiterentwickeln, sondern es sieht zunehmend danach aus, dass diese Geschwindigkeit weitergeht oder vielleicht sich noch erhöht. Und dann hängt unsere nationale Sicherheit daran. Also ne, wir haben ja schon über das ganze Cybersecurity-Thema jetzt ausführlich geredet. Das ist genau das, was eigentlich auch die Krux ist von Fable. Wenn wir das nicht mehr haben, dann werden wir auf eine ganz reale Art und Weise verwundbarer gegenüber Angriffen aus dem Ausland. Es hängt aber noch viel mehr daran. Es hängen ja auch europäische Unternehmen daran, die mit diesen Modellen vielleicht arbeiten wollen. Es hängen Startups und Innovationen daran, die vielleicht erst passieren wird, wenn junge, neue, innovative Firmen diese KI in neue Produkte oder in neue Wertschöpfungsketten einbauen. All das würde zusätzlich zu allen anderen Standortnachteilen, die wir ja bereits haben, die ja nicht wenige sind, nochmal dazukommen und wir können das nicht wollen, aktuell keinen Zugriff zu haben auf diese Modelle.
Ja, also du hast natürlich auch da völlig recht. Also die erste Lesart, so das Erste, was das erstmal für uns bedeutet, ist, es ist eine ganz schlechte Nachricht. Also nicht einfach nur, weil wir auf einmal nicht mehr unsere lustigen Projekte zu Hause machen können, sondern weil auch europäische Unternehmen, die vielleicht bald, jetzt natürlich noch nicht, weil es gibt es erst seit ein paar Tagen, aber die bald profitiert hätten von diesem extrem starken Modell, das erstmal nicht können. Fairerweise, erstmal kann es ja niemand, also auch amerikanische Unternehmen können das erstmal nicht nutzen, aber sollte es jetzt ein Szenario geben, wo amerikanische Unternehmen eben doch Zugriff darauf bekommen und europäische nicht, und einem solchen Szenario sind wir deutlich näher, dann haben wir ein gewaltiges Problem. Also Stefan Scheuer hat im Handelsblatt die Überschrift gewählt, Anthropics Mythos-Sperre ist Europas digitale Demütigung, was sehr direkt, aber auch verständlich ist. Und vielleicht passt es noch dazu, es ist mal wieder so viel passiert. Letzte Woche war auch die Woche, in der Apple seine neuen Siri-Pläne vorgestellt hat. Also muss man auch ein bisschen aufpassen, weil das haben die schon ein paar Mal gemacht, aber diesmal scheint es tatsächlich zu funktionieren. Die neue, bessere KI-Siri kommt erstmal nicht nach Europa. Das hat wohl auch regulatorische Gründe und die EU-Kommission sagt, es gibt eigentlich keinen Grund, warum die neue Apple-Siri nicht nach Europa kommen könnte. Apple sagt, nö, die Regulierungen geben das nicht her. Mal schauen, wer da am Ende am längeren Hebel sitzt, aber möglicherweise zumindest verzichtet Apple tatsächlich auf den Markt Europa, weil sie KI lieber anders machen wollen. Und sollte sich das jetzt einstellen, sollten immer öfter neue KI-Modelle einfach nicht bei uns erscheinen, sondern nur anderswo, das kann uns auf Dauer nicht gut tun.
Normalerweise in diesen Listen von Gewinnern und Verlierern ist es ja einigermaßen ausgeglichen. Wir hatten bisher jetzt nur Verlierer. Es kann auch sein, dass es in dieser ganzen Geschichte am Ende wirklich nur Verlierer gibt. Bis auf vielleicht eine Ausnahme. Einen Gewinner könnte es doch geben. Und zwar natürlich der dritte große Powerblock, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben, nämlich China.
Ja, ich glaube da total dran. Also es macht ja auch irgendwie Sinn. Also wenn die eine Seite mit den USA ein unberechenbarer Partner wird, ja, wer will schon KI-Modelle installieren oder nutzen, von denen man nicht sicher weiß, ob man sie in der Woche noch benutzen kann, dann profitiert der verhältnismäßig stabil ist. Und das ist tatsächlich China. Also China versucht schon, das ist ganz interessant, China versucht schon seit 2-3 Jahren, sich als die etwas pragmatischere Seite zu inszenieren in dem ganzen KI-Wettlauf. Die versuchen zu sagen, ja, wir bieten Open-Source-Modelle an, mit denen könnt ihr frei umgehen. Wir machen euch nicht abhängig von uns. Ob das stimmt, ja, lasse ich mal so dahingestellt, aber natürlich ist es jetzt gerade ein ziemlich praktischer Pitch, dass China neben den USA hinten dran ist, das muss man schon sagen, aber das einzige Land weltweit ist, was einigermaßen mithält mit der Qualität der amerikanischen Modelle.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das der Grund ist, warum China in dieser Geschichte möglicherweise ein Gewinner oder ein Profiteur ist, weil, ja, du hast es schon anklingen lassen, ich glaube, es gibt immer noch sehr, sehr viele wirklich, wirklich große Gründe, warum man chinesische Modelle dann im Ausland als nicht super zuverlässig möglicherweise sehen wird, eben die ganze Thematik von Zensur oder was auch immer in diesen Modellen dann vielleicht irgendwie eine Rolle spielt. Ich glaube, es ist nochmal, selbst wenn man das weglässt, ganz grundlegend so, dass es natürlich für China erstmal gut ist, wenn man sich in einer Art KI-Rennen mit den USA befindet. Und in den USA wird von diesem KI-Rennen ausgegangen, in China glaube ich durchaus auch. Dann ist es natürlich gut, wenn die andere Seite über die eigenen Füße stolpert oder sich selber verheddert oder anfängt, irgendeinen nicht besonders produktiven Handelsdisput oder Ausfuhrbeschränkungen gegenüber den eigenen Verbündeten zu machen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz grundlegender, simpler Grund, warum China möglicherweise das gar nicht so sehr stört, was die USA gerade machen.
Ja, aber Fritz, das könnte man sagen, könnte doch auch uns zugutekommen. Also auch Europa befindet sich ja in einem KI-Rennen. Wir sind rein, was die Technik angeht und die bisher entwickelten Modelle, weit zurück. Aber trotzdem ist es ja nicht so schlecht, wenn irgendwo so zwei Runden vor uns die USA sich gerade ein bisschen verheddern oder stolpern. Also wäre das jetzt nicht der Moment, um sich genau hinzusetzen und zu überlegen, okay, wie kommen wir raus aus diesem Schlamassel bei uns in Europa?
Ja, ich meine, natürlich wäre das der Moment, aber andererseits ist es halt einer von vielen Momenten, wo wir uns das vielleicht schon hätten irgendwie überlegen können, müssen, sollen. Also ist ja jetzt nicht so, dass die KI-Revolution und diese ganzen Entwicklungen erst gestern angefangen hätten. Von daher bin ich da gerade so ein bisschen, ja, desillusioniert ist vielleicht das richtige Wort, weil aus meiner Perspektive ist es schon wirklich ein gigantisches Ding, was da gerade passiert ist. Und es ist was, was uns eigentlich massivst politisch und in unserer öffentlichen Debatte beschäftigen müsste. Die Relevanz, die diese Technologie doch durchaus höchstwahrscheinlich haben wird für unsere Zukunft, dass die einfach so mehr oder weniger in Anführungszeichen per Knopfdruck uns der Zugang dazu abgeschaltet werden kann, das ist was, was für mich auf eine ähnliche Art und Weise auf die Schlagzeilen, auf die Seite 1 der Zeitungen gehört und in die, keine Ahnung, in die Tagesschau und in die ganzen großen Foren, in denen wir unsere Öffentlichkeit verhandeln, wie das bei den Strafzöllen passiert ist, die die USA gemacht haben oder wie das der Krieg von Russland gegen die Ukraine war oder der Klimawandel. Also das sind durchaus vergleichbare Themen in ihrer Dimension für mich. Und es passiert aber irgendwie nicht so wirklich. Wir reden nicht so wirklich drüber.
Also wir tun das natürlich hier.
Wir tun das, aber aus meiner Perspektive wäre das was, was so langsam schon auch so diese ganze KI-Thematik eine Ansprache der europäischen Regierungschefs verdient hätte, wie man jetzt mit dieser Anthropic-Sache umgehen will.
Man hört jetzt Leute in der U-Bahn nicht darüber reden, das stimmt, ja.
Und ich glaube, das ist nicht nur bei uns so, sondern in Frankreich und im Vereinigten Königreich ist das durchaus ganz ähnlich. Also Europa dreht sich da in vielerlei Hinsicht um sich selber und hat, glaube ich, auch einfach noch nicht so auf dem Schirm, dass diese Technologie und der Zugang zu dieser Technologie am Ende eben doch auch sehr viel mit nationaler Souveränität und mit geostrategischer Autonomie zu tun hat. Und die USA, so sehr chaotisch man sie auch empfinden mag, die scheinen mir das dann doch ein bisschen mehr auf dem Schirm zu haben als wir gerade.
Jetzt gibt es aber tatsächlich jemanden, der versucht, das zu ändern. Also nicht nur wir reden ja auch.
Ein paar Leute, wir sind nicht komplett allein.
Aber letzte Woche war viel los, wir haben es schon ein paar Mal gesagt. Und tatsächlich ist noch etwas sehr Interessantes passiert. Und zwar wirklich ein oder zwei Tage, bevor eben diese Anthropic-Nachricht uns aus dem Konzept gebracht hat. Es gab nämlich eine Veröffentlichung namens Europe 2031, also Europa 2031. Das wurde geschrieben und geplant von einigen KI-Forschern, KI-Politik-Experten, einer Investorin, also eine kleine Gruppe von Leuten, die sich mit KI-Politik in Europa beschäftigen. Und dieses Dokument ist relativ interessant, weil es eben kein einfach nur klassisches Positionspapier ist. Also die sagen nicht einfach nur, hier sind die Dinge, die wir tun sollten. Das machen sie schon auch. Also sie fordern schon auch, wir brauchen mehr Rechenzentren zum Beispiel und so weiter. Aber das ganze Dokument ist geschrieben als eine Art spekulativer Zukunftsbericht. Wir fanden das ziemlich spannend und haben deswegen tatsächlich auch schon bevor die ganze Mythos-Fable-Quatsch-Sache passiert ist, mit Philip Fox gesprochen. Philip Fox ist einer der Autoren von Europe 2031 und wir haben sehr viel mit ihm geredet. Einiges hört ihr jetzt quasi raus aus unserem ganz normalen Gespräch auch. Wir wollen euch kurz eine Sache einspielen, die er gesagt hat, nämlich warum er sich eigentlich mit diesem Projekt beschäftigen wollte.
Das Projekt ist eigentlich so entstanden, dass Kolleginnen und Kollegen von uns aus den USA uns immer wieder gefragt haben, warum arbeitet ihr euch überhaupt noch an Europa ab? Der Kontinent ist doch einfach auf direktem Weg ins ökonomische und geopolitische Abstellgleis. Niemand dort versteht, was für eine Welle durch KI eigentlich auf uns zurollt. Niemand ist am Ball, ihr seid bei KI vollkommen hinterher. Also warum macht ihr überhaupt noch diese Arbeit? Warum kommt ihr nicht einfach ins Silicon Valley, nehmt das letzte Ticket, solange es noch geht? Und das ist eigentlich alles, was es über Europa noch zu sagen gibt. Und unsere Reaktion darauf ist so ein bisschen, dass wir die technische Analyse, also dessen, was da auf uns zukommt, eigentlich teilen. Aber was wir eben nicht teilen, ist dieser Gedanke, dass Europa so ein hoffnungsloser Fall ist, der eigentlich gar nicht mehr gerettet werden kann. Wir alle glauben an Europa, wir alle glauben, dass so ein Umsteuern möglich ist, aber dass es auch kein Zuckerschlecken wird.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Gregor, aber das ist eine Erfahrung, die ich durchaus auch nachfühlen kann. Also
Frage auch schon mal gestellt worden, muss ich sagen.
Ich habe das sehr häufig gehabt, als ich jetzt zum Beispiel im Januar im Silicon Valley war und dort mit auch deutschen Unternehmern gesprochen habe, die dahin rüber gewechselt sind und auch oft einfach Europa aufgegeben haben, was die KI-Zukunft angeht. Und natürlich unter der Annahme, dass das tatsächlich weitergeht und tatsächlich die Technologie ist, die das nächste Jahrhundert der Menschheit dominieren wird und massiv verändern wird, dann ist das schon ein großes Alarmsignal. Und ich fand das sehr interessant, dieses Szenario zu lesen. Wie gesagt, es macht ein paar Annahmen, eben dass das tatsächlich eine transformative Technologie ist. Mhm. Aber wenn man da mitgeht und selbst wenn man das ein bisschen anders sehen mag als die Autoren vielleicht von diesem Papier, und ein bisschen weniger krasse Annahmen hat. Und man muss auch sagen, die Annahmen von denen sind noch mal weniger krass als vergleichbare Szenarien, die von anderen Leuten gemacht werden, die wirklich von Superintelligenz und von allem Möglichen ausgehen. Dann ist das schon sehr, sehr spannend und lesenswert.
Ja, also das Szenario geht quasi davon aus, dass es im Grunde genommen so weitergeht wie bisher. Also sehr starke KI-Entwicklung in den USA, relativ schwache KI-Entwicklung in Europa. Das geht dann über die nächsten paar Jahre so weiter und bedeutet dann am Ende dieser Geschichte, nämlich mit 2031, dass Europa eigentlich nur noch einen wirklichen Trumpf in der Hand hat, nämlich das niederländische Unternehmen ASML, was sehr wichtig ist für die Herstellung von KI-Chips. Und in diesem Szenario endet, könnte man sagen, Europas Souveränität damit, dass wir außer ASML nichts mehr in der Hand haben. Also die europäische Wirtschaft ist ausgehöhlt, die Automobilindustrie ist nicht mehr wettbewerbsfähig, man macht so ein paar Partnerschaften mit den USA, aber die sind eher da, um das Gesicht zu wahren, als um tatsächlich noch Wachstum zu schaffen. Die Sozialsysteme funktionieren nicht mehr und am Schluss ist quasi alles, was wir tun können und sozusagen den USA als so eine Art Protektorat anzubieten. Also wir geraten unter deren Schirmherrschaft, spielen aber international keine politische Rolle mehr. Das ist das Ende dieser Geschichte und das endet, wie gesagt, in 5 Jahren, im Jahr 2031 so. Und das ist ein drastisches Szenario, aber wenn man sich die letzten 5 Jahre anguckt, ist es auch keins, was völlig an den Haaren herbeigezogen wirkt.
Ja, also man kann jetzt natürlich sagen, okay, Protektorat der USA werden und de facto seine Souveränität verlieren, das scheint einem irgendwie sehr weit hergeholt und wir sind ja immerhin noch ein gigantischer Wirtschaftsraum mit unserem Binnenmarkt und all diesen Dingen. Ja, am Ende natürlich ist es ein Szenario, das auch ein bisschen wachrütteln soll, aber ich muss mal sagen, selbst wenn man komplett die KI-Entwicklung rausnimmt oder einfach davon ausgeht, es ist nur so, wie es jetzt gerade ist und bleibt so auf diesem Level festgefroren und sich anguckt, wie die Dinge gerade laufen, dann kommt mir das oft so vor, dass dieses Szenario gar nicht so weit weg ist von der Realität, wie sie sich schon abzeichnet. Also es ist ja so, dass tatsächlich die Wirtschaft in Europa im Vergleich mit den USA stärker stagniert, dass wir tatsächlich große Probleme haben, was Innovation angeht, was das Auslagern von wichtigen Industrien angeht, was die Verteidigungsfähigkeit angeht. Das sind alles Dinge, über die wir ja auch im Podcast schon gesprochen haben und über die wir tatsächlich auch viele nationale Debatten führen. Und von daher, glaube ich, ist das schon wichtig, jetzt auch diese Debatten in Zukunft nicht mehr als etwas irgendwie getrennt vom technologischen Wandel oder vom technologischen Fortschritt Passierendes zu betrachten. Das gehört schon zusammen.
Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten auch weiter über die Fragen sprechen, die damit zusammenhängen. Also was sollen wir jetzt eigentlich tun? Was ist Europas Weg raus? Ich glaube, wir haben heute nicht mehr die Zeit, um das allzu detailliert zu machen. Vielleicht nur noch kurz, es gibt halt keine leichten Antworten darauf. Ja? Also man merkt es ja jetzt wieder bei der Entropic-Sache. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass Leute das natürlich zum Anlass nehmen, beispielsweise darauf zu verweisen, dass man sich von Microsoft losmachen sollte und grundsätzlich auf amerikanische Technologieanbieter verzichten. Und ich verstehe diesen Impuls total, aber tatsächlich ein, finde ich, relativ gut beobachteter oder relativ plausibler Teil von Europe 2031 ist der, dass sie prognostizieren, dass viele europäische Behörden nur europäische KI benutzen dürfen, aus Souveränitätsgründen. Diese europäische KI ist aber einfach zu schlecht, um mithalten zu können. Und das wirft dann Europa noch weiter zurück im internationalen Wettbewerb. Also vielleicht ist die Lösung dann auch zu sagen, okay, dann bauen wir halt nicht unbedingt die besten KI-Modelle, aber wir müssen verdammt nochmal die allerbesten darin sein, KI anzuwenden und in die Wirtschaftskraft zu bringen, sodass wir wiederum ein so wichtiger Kundenmarkt für diese KI-Anbieter sind, dass die nicht auf uns verzichten können. Also es gibt keine leichten Antworten auf dieses Szenario, nur dass man wahrscheinlich einfach KI ernster nehmen muss, als es bisher getan wird und schleunigst darauf setzen, dass wir wirtschaftlich und auch wahrscheinlich von der KI-Entwicklung her mithalten können mit dem, was die USA da treiben.
Das wird uns auf jeden Fall noch beschäftigen. Das eine ist natürlich die große Frage, die sich Europa ja schon auch die ganze Zeit stellt, aber für die sich auch leider niemand so wirklich verantwortlich fühlt in dem Geflecht, das Europa ist und niemand so wirklich verantwortlich sein kann, ist die Frage, wie kommen wir denn dahin, dass wir unsere eigenen Frontier-Modelle tatsächlich entwickeln, die wirklich auf einer Stufe stehen. Wir haben das ja wirklich auch schon versucht mit Mistral, aber da sind viele Hürden, also wirklich was Investitionsgelder angeht, was Know-how angeht, die Frage, wie man den Braindrain rückgängig macht von den Top-Talenten aus Europa, die im Laufe der Zeit abgewandert sind. Das sind alles Themen, mit denen wir uns natürlich beschäftigen müssen. Aber ich glaube, dass das allein auch eben nicht ausreichen wird. Also es ist einfach eine zeitliche Verzögerung, mit der das alles erst umgesetzt werden kann, mit der wir erst die Rechenzentren bauen werden können, die wir brauchen. Also nur mal so zum Vergleich, wir haben 5% der weltweiten KI-Rechenleistung in Europa und 70-75% in den USA. Das holt man nicht einfach mal so in ein paar Monaten auf. Gleichzeitig müssen wir uns eben trotzdem, glaube ich, jetzt Gedanken machen und ich hoffe wirklich, dass Leute in Brüssel und in den deutschen Ministerien das tun, wie man mit dieser geostrategischen Verwundbarkeit umgeht. Also einem Zugriff zu einer Technologie, die eben zumindest im Cybersicherheitsbereich jetzt wirklich relevant ist. Und Cybersicherheit berührt ja auch unmittelbar Verteidigungsfähigkeit und kritische Infrastruktur und sozusagen die grundlegenden Funktionalitäten des Staatswesens. Wie geht man damit um, dass die woanders sitzen? Und welche Hebel kann man möglicherweise entwickeln, um den Zugang sich da zu sichern? Also genau auf dieselbe Art und Weise, wie wir hoffentlich gute Spieltheoretiker und Taktiker und Diplomaten und Experten haben, die sich damit beschäftigen, wie man mit der Handelspolitik der USA umgeht oder eben der Konkurrenz durch China und Sanktionen gegenüber Russland. Genau mit dieser selben Ernsthaftigkeit müssen wir uns jetzt, glaube ich, auch damit beschäftigen, welche Karten haben wir? Ist es nur ASML? Gerade, glaube ich, ist es noch wesentlich mehr. Welche Karten haben wir auch in anderen Bereichen? Und wie können wir, bis wir es dann geschafft haben, unsere eigene KI-Muskulatur, sage ich mal, aufzubauen, wie können wir bis dahin uns resilienter machen gegen solche Unterbrechungen, wie jetzt mit Claude Fable, die zum ersten Mal passiert sind? Weil Das ist, glaube ich, klar. Das wird nicht das letzte Mal sein.
Also wir wissen nicht, was passiert als nächstes. Wir werden natürlich dabei sein, wenn es passiert und in den nächsten Folgen darüber sprechen. Aber es ist wichtig, was hier los ist. Also beschäftigt euch natürlich gerne weiter damit. Und wir hoffen, dass wir vielleicht auch mal eines Tages ein paar bessere Nachrichten aus europäischer Sicht mitbringen können. Vielleicht werden wir doch irgendwie ein Gewinner in diesem ganzen Schlamassel.
Gregor, wir reden ja normalerweise immer darüber, was wir mit KI gemacht haben. Gefühlt könnten wir heute wahrscheinlich sehr viel noch darüber reden, was wir alles noch gerne mit Claude Fable gemacht hätten, aber dann nicht mehr konnten. Also ich habe gerade noch so geschafft, meine letzten paar Coding-Prompts abzuschicken für mein Computerspiel, als dann der Zugang so vor der Nase zugemacht wurde.
Ja, ja, da waren wir auch nicht die Einzigen. Also zum Beispiel Hörer Frank hat uns geschrieben, hat uns eine E-Mail geschickt mit dem Betreff, glaube ich, was ich mit KI gemacht hätte. Und, ja. Und er meinte, er hat zum Beispiel eine App gebaut mit Claude Fable für seine B2 Deutschkurse, die er gerade macht. Und die sei eigentlich schon ziemlich super gewesen, aber war noch nicht ganz fertig, als ihm der Zugang wieder verwehrt wurde. Also unser Beileid an dich, Frank. Aber zum Glück konnten wir vielleicht die ein oder andere Sache noch machen. Ich habe auch was gemacht, für das ich gar keine tollen Claude-Modelle gebraucht habe.
Was hast du gemacht, für das du gar keine tollen Claude-Modelle gebraucht hast?
Fritz, ich habe einfach nur die Augen aufgemacht. Ich habe nämlich eine kleine Sache beobachtet über die letzten zwei Wochen. Und zwar, du erinnerst dich, wir haben vor einer Weile mal hier ein paar Wochen lang sehr viel über Valtemi gesprochen. Sehr zu deinem, muss man vielleicht noch sagen, Missfallen. Also du fandest das immer mittelgut, dass wir das gemacht haben.
Ja, also ich meine, die Geschichte hat mir recht gegeben.
Ich würde sagen, das genaue Gegenteil. Denn es gab da ja auch viele KI-Videos, die unterwegs waren. Es gab aber vor allem KI-Songs. Und einer dieser KI-Songs, ja, der hieß, er hat sich das nicht ausgesucht. Und jetzt ist was Interessantes passiert, und zwar bei einem Konzert eines Indie-Musikers, den ich persönlich, muss ich sagen, nicht kenne. Er heißt Berg, ja, ist auf einmal das hier gespielt worden. Also du hörst es schon, der junge Indie-Musiker, der glaube ich auch ein bisschen ein Frauenschwarm ist,
klingt singt. Klingt schlagermäßig.
Singt. Es ist absolut ein Rockschlager, dieser Song. Und also der spielt das jetzt auf seinen Konzerten. Bei Rock am Ring lief es, bei Rock im Park auch. Und überall, und das ist auch, man sieht es auf diesen Videos, die Leute singen wirklich mit. Also ja. Aus vollem Hals singen sie diesen KI-Song mit.
Ja, es ist interessant. Wir haben vor vielen Jahren, gefühlt vor Jahrzehnten, als wir zum ersten Mal im KI-Podcast über KI und Musik gesprochen haben, damals noch über genau dieses Thema geredet. Wann wird aus diesen Songs ein kulturelles Phänomen? Mhm. Also wann ist es nicht einfach nur was Kleines, was ich irgendwie generiere und jemandem schicke, sondern ist es was sich verselbstständigt und
da sind wir jetzt.
Ein Eigenleben annimmt. Und ja, da sind wir jetzt.
Ja. Das passiert.
Zu meinem Leidwesen. Es ist natürlich
alles mit Augenzwinkern, muss man sagen. Also das hat schon was sehr stark Ironisches, wie man das mitsingt. Aber ist ja egal, ne? Man findet es halt lustig. Ich habe das dann noch zum Anlass genommen. Ich habe da einen kleinen Artikel darüber gemacht für BR24. Mal nachzufragen bei einigen Bands, die typischerweise auf dem Oktoberfest das Bierzelt einheizen. Weil das ist ja für mich eigentlich so der Gradmesser, ob ein Song wirklich ein richtiger Hit wurde. Und ich habe einige angeschrieben, könnten Sie es sich vorstellen, dass die diesen Herbst, ja, auf der Wiesen, im Schottenhammel, abends zur besten Zeit vor einem Haufen junger und feierwütiger Leute diesen Song zu Best geben und die ganze Halle grölt mit. Die meisten haben gesagt, nein.
Aber dann am Ende spielen sie es doch, weil sie haben es sich ja nicht ausgesucht.
Sie haben ja, also ich gebe dem auch noch ein bisschen Zeit. Die meisten waren nicht so begeistert von der Idee. Tatsächlich auch haben sie gesagt, weil sie den Song ein bisschen traurig und depressiv finden, vielleicht für die Wiesen. Allerdings, was ich sehr schön fand, also Michael von der Band Südherz, die im Schottenhammel aufspielt, wer sich da nicht auskennt, der Schottenhammel ist schon so das junge Zelt, so, also da könnte ich mir das schon vorstellen. Der hat zum Beispiel gemeint, Er stellt sich gerade noch nicht vor, aber vor 20 Jahren hätte man auch nicht gedacht, dass sowas wie Crazy Frog auf einmal so groß wird. Und ihn erinnert das ein bisschen an sowas. Also so, ja, natürlich ist es nicht gut, ja, aber irgendwie finden es Leute lustig. Und also wer weiß, was da passiert. Na, mal sehen. Ja,
also ich hoffe, es passiert nichts. Ich hoffe, wir vergessen diese ganze Timmy-Episode einfach und lassen dieses arme Tier wirklich jetzt in Ruhe in die Vergessenheit geraten.
Was hast du für die Wiesen geplant diese Woche, Fritz?
Ja, ich habe geplant, unglaublich reich zu werden, Gregor.
Aus der Permanent Underclass zu entkommen.
Aus der Permanent Underclass zu entkommen. Und zwar, da gab es Fable noch. Das war eine der Sachen, die ich damit noch gemacht habe. Und zwar die gigantische Rechenkraft von Fable zu nutzen, um einen Simulator zu entwickeln, der mir berechnet, wer die WM gewinnen wird. Und dann darauf einfach Geld zu setzen und gigantische Gewinne einzufahren. Und es hat so mittel geklappt, würde ich sagen. Also ich weiß nicht,
wie gut. Du weißt ja noch nicht, ob es geklappt hat, wahrscheinlich. Also, es sei denn, die KI ist so gut, dass sie dich in die Zukunft reisen lassen.
Ich weiß noch nicht, wer die WM gewonnen hat. Aber ich sag mal, was gut geklappt hat, war der Simulator selber. Der hat mir gut gefallen. Mhm. Ich war jetzt auch ein bisschen simpel. Es gibt sogenannte Monte Carlo Simulationen. Ich habe die damals in meinem Studium so ein bisschen noch von Hand programmiert. Also wo du quasi so ein mathematisches Szenario simulierst, kann man sagen. Und hat dann basierend auf den Elo-Werten der WM-Teilnehmer 50.000 solche Simulationen durchlaufen lassen, um auszurechnen quasi mit den Pairings, wer am Ende gewinnen wird. Und die Antwort, die ich jetzt hier weltexklusiv verkünden kann, ist Spanien. So, mit einer Wahrscheinlichkeit von 20%.
Ich bin mir relativ sicher, dass man auch einfach googeln kann,
das
wer ist
genau
der Wettfavorit.
Das ist genau das Problem, warum ich sage, es hat nur so mittel funktioniert. Weil ich dachte natürlich so, ja, mega geil, jetzt habe ich irgendwie hier diese geheime Info, dass Spanien gewinnt. Jetzt kann ich ja irgendwie auf einen Prediction Market gehen, auf Polymarket oder sowas oder irgendwo, wo man dann darauf wetten kann. Und dann habe ich da gesehen, naja, okay, überall, so bei jedem Buchmacher, bei jeder Prediction Market Plattform ist natürlich irgendwie Spanien der Favorit, weil halt alle Leute die Elo-Scores kennen und natürlich irgendwie einfach gesagt haben, so, ja, die haben halt den besten Elo-Score, die werden wahrscheinlich gewinnen. Und dann, war dann dieser Simulator vielleicht am Ende irgendwie technisch cool, aber in der Realität war wahrscheinlich dann doch nur so mittelnützlich.
Ja, das ist doch gut zu wissen, aber dass dann quasi, weil das hättest du sicherlich auch mit dem normalen Claude machen können, da hättest du Claude Fable gar nicht dafür gebraucht.
Ja, aber ich wollte es mit Fable machen.
Das finde ich super.
Es hat sich intelligenter angefühlt.
Was ihr auch machen könnt, ganz ohne Claude Fable und ohne, dass die amerikanische Regierung das sperrt, ist, unsere Freunde von 11KM zu hören. 11KM ist ein fantastischer Podcast von der Tagesschau-Redaktion. Jeden Tag geht es dort um tiefgründige Stories, Geschichten hinter den Geschichten, Geschichten hinter aufwendigen Recherchen. Ich bin da diese Woche auch für eine Folge zu Gast. Hört auf jeden Fall sehr gerne mal rein bei den Kollegen von 11KM, dem Tagesschau-Podcast.
Es gibt Recherchen, die uns nicht mehr loslassen und Geschichten, die uns tief berühren. Bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, seid ihr mittendrin. Von Montag bis Freitag hört ihr eine neue Folge. Wir tauchen ab zu den zentralen Hintergründen aktueller Nachrichten und spannenden Stories. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Bewegende Geschichten, aktuelle Themen und investigative Recherchen. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zu Hause sind wir in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.